Liebe Gäste, liebe Gemeinde, er saß vor uns im Flieger. Ein junger Mann, vielleicht Anfang 30 und ganz offensichtlich, so konnte man sehen, am Ende der Freizeit auf Brautschau. 4 Stunden im Flieger, ich saß hinter ihm und es war nervend, aber er erzählte und erklärte sein Lebenskonzept. Seine Werte in Sachen Beruf, Geld, Materielles, Frauen, all die wichtigen Themen des Lebens. Er dozierte, und dozierte, was er von diesem und jenem hielt, wie er sich entscheiden würde, welche Werte für ihn da drin stünden. Aber ich war auch beeindruckt, wie jemand über seine Lebenseinstellung Auskunft gab. Kein Achselzucker, kein mir doch egal, sondern einer, der schon irgendwo reflektiert unterwegs war. Er wusste, was er dachte, was er wollte, sich hoffte und wünschte. Der Heide, der Moslem, der Christ, der Jude, was auch immer dieser junge Mann gewesen sein konnte, darum geht es gar nicht. Was verbindet sie alle miteinander? Wir hatten auf der Israelreise Gelegenheit, auch mit einigen Palästinensern zu reden. Sie wollen einfach leben. Sie wollen einfach leben, auch diese Menschen. Arbeit, Freizeit, Familie, Geld, um sich was leisten zu können, Urlaub machen, das Beste für ihre Kinder, helfen, wo es nötig ist. Sie wollen alles richtig machen. Vor sich selbst und vor anderen, denn sie wollen gut leben, sie wollen gut vorankommen, anerkannt, geliebt, beliebt sein. Das ist ganz normal. Wohl dem, der sich dazu an Philosophien und Weisheitslehren allgemeiner Art hängt. Für seine Werte, denn da gibt es keinen obersten Richter. Da kannst du switchen, ob du es willst oder nicht. Das ist in Religion schon etwas anderes, schwieriger. Denn was verbindet sie alle miteinander, die religiösen Menschen? Juden, Christen, Moslems. Was verbindet sie miteinander? Ist es nicht das? Gott ist nochmal draufgesattelt. Auf ihre Biografie, auf ihre Lebenseinstellung. Da gibt es nur noch ein höheres Wesen, einen höheren. Gott sagt, was zu tun und zu lassen ist. Er formuliert Vorschriften zu Ehe und Familie, Verhalten auf der Arbeit und in der Freizeit, Umgang mit Geld und. Gott ist zwar fern, weil er ja nicht zu sehen ist, aber er ist doch im Wort, in den Regeln, in den Ordnungen da. Und er selbst ist meistens der Polizist mit der Kamera oder dem Tempomessgerät. Oder wie der Lehrer, der seinen Stoff durchzieht. Oder wie der Prüfer, der Noten verteilt. Oder wie der allerhöchste Chef und Richter, der am Ende dir die Rechnung vorlegt. In diesem Sinne haben sie tatsächlich alle den gleichen Gott. Juden, Christen und Moslems. Im Kampf ums Richtigsein und Richtigmachen ist Gott die höchste Forderung und Orientierung. Der Mensch versucht, ist nun vor allem Gott recht zu machen, vor Gott richtig, recht und gerecht zu sein. In der Hoffnung, dass Gott und Menschen mit ihm zufrieden, wenn nicht beeindruckt sind. Und wenn alles klappt, sind sie mit Recht stolz auf ihre Lebensleistung. Da kommt Paulus her. Korrekt, am 8. Tag beschnitten, von Geburt aus dem auserwählten Volk Israel, von Hause aus von dem bekannten Stamm Benjamin, reiner Abstammung, also keiner, der irgendwann sich verändert hätte im Glauben. Mit Leib und Seele dabei, Pharisäer nach der strengsten Richtung, Eiferer um die reine Lehre und als solcher Verfolger der ersten Christen und nicht zuletzt aus seiner Feder das Prädikat untadeliges Leben nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert. Außerdem hervorragend ausgebildet, römischer Staatsbürger von Geburt an und. Alles richtig gemacht. Dieser Mann kann stolz sein. Übertragen auf heute wäre das vielleicht ein Christ, der mit einigem Stolz sagen kann, dass er zumindest fast jeden Sonntag in den Gottesdienst geht, zu Hause seine Andacht liest oder sich zur stillen Zeit bequemt, sich in der Gemeinde engagiert, in Gemeinde und Stadt, hier und da in Vorständen und Ausschüssen sitzt, vielleicht auch schon Gemeinden oder Werke gegründet hat. Oder wie jeder ältere Herr, den ich besuchte, mir sagte, Herr Pastor, ich will Ihnen was zeigen. Er stand mühsam auf, suchte eine Schublade, fand sie, zog sie auf, kramte in der Schublade, fand ein altes Büchlein. Hier, das muss ich Ihnen zeigen. Er klappte es auf und siehe da, über die Jahrzehnte hinweg, wann er wo über was gepredigt hatte. Stolz, ja. Also nicht, dass Sie meinen, ich hätte nichts getan im Reich Gottes. Beeindruckend, manche christliche Karriere, vielleicht nicht immer so gemeint, aber die nur schnell davon ablenkt, dass sich auch der kleine Mann nicht anders versteht. Auch er beruft sich doch vor Gott und Menschen gern auf das, was er geleistet hat. Und wenn er vor Petrus einmal steht, wenn es den denn dann noch gibt, dann weiß er, was er in seinem Köfferlein hat. Hier. Und das. Und Moment. Das auch noch. Und da war doch noch dies. Muss er nicht? Musste er nicht? Hatte er es nicht so gelernt? Man hat halt einen Gott über sich. Noch einmal, da kommt Paulus her. Mit seiner Selbstgerechtigkeit, mit seinem Stolz, mit seinem Eifer über die Jahre, hat er Jahre seines Lebens zugebracht. Immer von sich aus geschaut, wie er vor Gott und Menschen gefallen kann. Religion eben. Und jetzt kommt die große Überraschung. Ich zitiere, denn das muss man live hören. Was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Also ist noch die 84er Ausgabe. Was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich achte es alles für einen Dreck, damit ich Christus gewinne. Das musst du dir geben. Philipper 3, 7 bis 9. Ich meine, diese Worte sind deutlich genug. Wichtiger ist jetzt die Frage, wie kommt's und was ist jetzt anders? Immer wieder taucht der Name Jesus Christus auf. Wir dürfen für Paulus an die Offenbarung vor Damaskus denken. Und ähnliche Offenbarungen muss es bei Paulus öfter gegeben haben. Gott hat sich ihm offenbart. Und dieser Gott ist nun nicht irgendeiner, wie alle einen Gott haben. Dieser Gott hat einen Namen. Der nicht nur Programm ist, wie wir schnell sagen, sondern der ein komplett anderes Bild von Gott und Mensch bedeutet. Und der Name ist Jesus Christus. Der Name ist Jesus Christus. Paulus ist dem Vater begegnet, der seinen Sohn in die Welt sandte, um uns zu retten und um uns zu dienen. Das hat Paulus total aus der alten Bahn der Religiosität mit einem Gott herausgehoben. Heraus aus dem Richtigkeits- und Leistungswahn der Zeit des Gesetzes im Alten Bund. Und in seinen Briefen macht er das oft deutlich. Das Leben vorher war Religion. Ich leiste in der Hoffnung, dass es Gott gefällt und dass ich vor ihm gut dastehe, dass ich alles richtig mache in meinem Alltag. Und ich will hier hören, was für den Alltag zu tun ist, und dann will ich es umsetzen, damit ich vor Gott und Menschen richtig bin. Das Leben nachher ist in erster Linie Leben aus dem Geschenk. Es ist Begegnung mit Jesus Christus, mit dem lebendigen Gott. Die Leistung brauche ich nicht. Sie ist sogar schädlich. Klar, menschlich gesehen und von der Arbeit her, die getan werden muss, auch in einer Gemeinde ist es gut, was ich alles habe, was ich kann, was ich weiß. Und das vergisst ja Paulus auch nicht. Das weiß er sehr wohl, was er kann. Aber wenn es um die Frage geht, wie bin ich richtig, wie komme ich an bei Gott, dann ist jede Frömmigkeit, jede Religion, die auf Leistung gegenüber Gott baut, schädlich. Selbst eine stille Zeit, die du vielleicht aus schlechtem Gewissen machst, die dir eigentlich gar nichts bringt, aber du machst es halt, weil irgendwie die Frommen und der da oben das irgendwie brauchen, das ist Religion. Oder wenn du betest und denkst, du müsstest nur die richtigen Formulierungen finden und dann klickt es da oben und es funktioniert, das ist Religion. Es gilt, du bist gerecht. Du bist gerecht, Gott recht, allein aus Gnade zu 100%. Das darf ich dir aus dem Evangelium so zusprechen. Wenn du es im Glauben annimmst, wenn du kapierst, dass dieses Leben nur geschenkt zu haben ist und jede Leistung die Gnade totschlägt, weißt du, warum ich das heute so eindringlich sage? Nicht, weil ich der Pastor bin, nicht, weil wir den Galaterbrief durchgemacht haben, nicht, weil das ein uraltes Thema ist, Gerechtigkeit und Gnade und sonst was. Nee. Das ist ja alles an den Schuhsohlen abgelaufen, das weißt auch alles. Sondern deshalb, weil ich den Eindruck habe, auch nach meinem Urlaub, den Eindruck habe, dass viele Christen noch den gleichen Gott haben wie alle Religionen. Dass sie im Wesentlichen noch in Angst sind. Wir hatten es gestern erst wieder, waren irgendwelche Himmelserscheinungen, wir saßen schön noch abends auf unserem wunderbaren Balkon, auf dem tollen Gelände bei Speidel. Ja, was ist denn, wenn der Herr jetzt wiederkommt? Ach, vielleicht doch noch nicht. Was ist denn, wenn? Und hast du immer noch Angst? Dass viele Christen im Wesentlichen noch in Angst sind und beim Arbeiten für Gott, weil sie den Vater nicht kennen und den Sohn und den Heiligen Geist. Denn wenn diese drei dein Gott sind, dann bist du nicht mehr Knecht. Dann bist du nicht mehr in der Armee derer, die nur darauf warten, wann die nächste Evangelisation dran ist. Dann bist du nicht mehr in der Armee derer, die Gott dienen wollen, die auf Abruf bereit sind. Da bist du nicht mehr Knecht von Vorschriften oder in Angst vor Gott. Dann ist Gott nicht mehr der Fremde, der Ferne, der Lehrer, der Prüfer, der Arbeitgeber, sondern ist er mit Jesus dein Abba, dein Papa, dein himmlischer Vater. Und du bist sein Kind. Du musst nicht mehr Manager und Chef in voller Verantwortung sein für dein Leben, sondern Kind. Du bist nicht mehr Erwachsener, der in vornehmer Zurückhaltung Gott und sein Wort um der intellektuellen Redlichkeit willen mit Fragen und Zweifeln überzieht und diskutiert. Du bist sein Kind. Auch als Theologe kannst du Kind sein. Kind, das über den Vater staunt, ihm vollkommen vertraut und ihn anbetet. Theologie ist eigentlich Anbetung, weil es um die Liebe des Vaters weiß, dieses Kind. Hier steigen Gott und sein Wort und alle Lehre, die du kennst, Gott und sein Wort und alle Lehre, die du kennst, christliche Lehre, in die Niederungen deines Lebens und sprechen zu dir und sprechen dir zu, du bist unendlich wertvoll, geliebt, schön und richtig. Und du brauchst jetzt kein stilles, naja, das sagt er so. Nimm es dir. Der dich wunderbar gemacht hat, Psalm 139 und andere Stellen. Der in Christus alles für dich getan hat. Das gilt dir persönlich. Du bist unendlich wertvoll. Ja, du bist original. Du bist unendlich wertvoll, geliebt, schön und richtig. Es ist alles gut. Das ist vielleicht wirklich neu für dich und ich würde mich freuen, denn dann kann Neues passieren. Fang an, es erstmal zu genießen. Fang an, es erstmal zu genießen. Vielleicht ein schöner Sitzplatz bei dir daheim. Und nun keine abgerungene, stille Zeit, sondern sein vor deinem himmlischen Vater. Setz dich einfach mal hin und danke für dein Leben. Danke für deine Gaben, für deine Familie. Für alles, was dir einfällt und für diesen großen Gott. Nimm dir Zeit, mal nur für dein Leben zu danken, mal still zu sein. Nicht meinen, schon wieder beten zu müssen. Sondern wie ein Kind mit dem Papa zu reden. In die Stille hineinzuhören, mit dir, mit dem da, vor dem Papa zu sein. Seine Liebe zu dir, die du aus den Liedern, aus Bibelworten kennst, zu genießen. Ja, der Herr ist mein Hirte. Amen. Er zog mich aus großen Wassern, denn er hatte Lust zu mir. Ja, na klar. Und so lass dich von der Liebe des Vaters beschenken. Und dann lass ihn hineinreden in dein Leben. Besprich jeden Tag und jedes Thema, deinen Terminkalender, alles, was die Woche, den Tag kommt, mit ihm. Besprich es. Und dann lass die Sorge bei ihm. Du hast es doch mit ihm besprochen, er weiß es doch. Lass die Sorge bei ihm und geh weiter. Glaube es, dass der Vater auf Schritt und Tritt an deiner Seite mit dir unterwegs ist. Wir hatten eine geniale Freizeit und da habe ich ein Bild gekriegt. Das muss ich euch erzählen. Und es war wirklich vom himmlischen Papa. Ihr wisst, ich bin Autofreak. Ihr wisst, ich fahre so ein cooles Cabrio. Völlig egal welches. Und dann sah ich, wie ich am Steuer saß und der himmlische Vater saß neben mir auf dem Beifahrersitz. Er hat mir und das übertragen auf mein Leben. Er hat gesagt, du kannst fahren und du machst es gut. Wenn ich dir sagen darf, wohin es geht. Und das ist ein Lebensgefühl, zu wissen, das ist nicht eine ferne Richtigkeit, nicht der Schöpfer Himmels und der Erde bloß, nicht irgendwelcher Allmächtige, nicht irgendeine Transzendenz, sondern das ist mein himmlischer Vater, der auch für mich am Kreuz hing und der mit mir jetzt durchs Leben geht. Und ich habe nur gestaunt, weil ich dachte, wie groß ist Gott? Und wie humorvoll, dass er mein Hobby und meine Gedankenwelt nutzt, um mit mir auf dem Weg zu sein. Und das kann für dich genauso gehen. Und dann, erst dann, schau dich um, wo der Vater dich gerne hätte. Das meine ich damit. Du bist nicht in erster Linie ein Soldat, der auf Abruf bereit ist und wenn NATO-Alarm ist oder wenn sonst was ist, dann geht's raus. Sondern in erster Linie bist du Kind deines himmlischen Vaters. Und aus dieser Grundlage heraus fragst du, Papa, wo hättest du mich heute gerne? Selbst Paulus schreibt von sich, dass er die Liebe des Vaters noch nicht ergriffen hat. Das fand ich faszinierend. Katja hat es vorhin so schön vorgelesen, er hat es doch gar nicht ergriffen. Ich dachte, also wenn es einer ergriffen hat, ist es ja Paulus. Es ist zu groß, um es schnell zu ergreifen. Da brauchst du ein Leben lang. Aber er ist ergriffen. Und das wünsche ich dir auch, dass der Vater sich dir offenbart, dass er dich ergreift. Also nicht grob, ja, nicht mit der Kralle, nicht mit der Pranke, sondern dass er dich ergreift von ergriffen sein. Dass er dich ergreift und dass du dieses Leben aus dem Geschenk immer mehr selbst ergreifen möchtest. So seid fett gesegnet. Wir haben einen genialen Gott.